Sollte man einen Sparplan aussetzen oder mit dem Markteinstieg warten, weil viele Aktienindizes derzeit nahe eines Allzeithochs notieren? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 10. März 2024. Heute sprechen wir über die Rallye an den Aktienmärkten. Der Anlass der Episode sind zwei Medienberichte. Ich werde am Anfang die beiden Berichte kurz vorstellen und dann werde ich darauf eingehen, ob man jetzt besser mit einem Aktieninvestment warten sollte oder nicht. Und am Schluss werde ich dann nochmal zusammenfassen und sagen, wie man sich derzeit aus meiner Sicht richtig verhält als Anleger. Alle Quellen findet ihr auch in einem Artikel, den ich zu dem Thema für die deutschen Wirtschaftsnachrichten geschrieben habe. Link dazu ist in der Videobeschreibung bzw. in der Beschreibung des Podcasts. Also Anlass für die heutige Folge sind wie erwähnt zwei Artikel. Einer davon ist bei Tichys Einblick erschienen und einer bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Also das sind beides lesenswerte Online-Medien, für die habe ich auch schon selbst geschrieben bzw. schreibe für die auch derzeit als Journalist, als Freier. Und ja, deshalb sind mir auch beide Berichte aufgefallen und beide hauen ein wenig so in die Kerbe und sagen, ja, derzeit ist kein guter Zeitpunkt für ein Investment. Und ja, sie schlagen entweder vor oder suggerieren es zumindest zwischen den Zeilen, mit einem Investment in Aktien eben derzeit zu warten oder sogar aus dem Markt zu gehen. Also sie sprechen sich für Market Timing aus. Etwa heißt es in dem Artikel von den deutschen Wirtschaftsnachrichten vom 1. März 2024 mit dem Titel DAX vor 18.000 Punkten. Ist es an der Zeit, aus dem Markt auszusteigen?
Die wirtschaftlichen Realitäten in Deutschland geben keine Rallye her. Viele Indikatoren sprechen für einen überhitzten Bullenmarkt. So ist beispielsweise das Volumen an Absicherungsgeschäften beim US-Leitindex S&P 500 auf historischen Tiefständen. So ist es vor jedem größeren Börseneinbruch gewesen. Der Volatilitätsindex VIX, oft als Angstindikator der Wall Street bezeichnet, liegt bei 13,4 und damit weiter am unteren Ende der historischen Bandbreite. Und der von CNN ermittelte Fear and Greed Index beträgt aktuell 79 und liegt damit im obersten Quartil, womit den Anlegern extreme Gier bescheinigt wird. Es ist also Vorsicht geboten. Ein Einstieg in das Top eines Marktes birgt Risiken, auch wenn Finanzexperten generell davon abraten, mit den Aktieninvestitionen auf günstige Einstiegskurse zu warten. Die Fallhöhe im DAX, sichtbar an den Tiefstkursen im Bärenmarkt 2023 von 12.000 Punkten, ist erheblich. Wer schon investiert ist, einen Teil der Positionen zu verkaufen, ist durchaus eine Überlegung wert.
Der Autor sagt hier, dass die Kurse eben derzeit sehr hoch sind, aber die wirtschaftlichen Aussichten eher schlecht und zudem auch viele Indikatoren, die schon in der Vergangenheit darauf hingedeutet haben, dass die Kurse sinken, dass die eben derzeit auch wieder einen Abschwung signalisieren oder zumindest Risiken signalisieren. Und deshalb sagt er eben, dass man darüber nachdenken sollte, einen Teil der Positionen zu verkaufen. Ähnlich schreibt Tichys Einblick in einem Artikel vom 4. März 2024 mit dem Titel Boom ohne Ende. Anleger sollten Negativszenarien im Blick behalten.
Seit Wochen purzeln die Rekorde, dem Megatrend künstliche Intelligenz sei Dank. Doch am Horizont lauern auch Gefahren, die bei den meisten Anlegern völlig in den Hintergrund getreten sind. Investoren sollten sie wieder in den Blick nehmen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.
Im Artikel selbst findet man dann keine Handlungsaufforderung, Aktien zum Beispiel zu verkaufen oder ja, sonst irgendwie mit einem Investment zu erwarten. Aber der Ton ist ja etwas alarmistisch. Und ja, es wird unter anderem gesagt, dass eben Gefahren für die Aktienbewertungen die hohe Bewertung der Tech-Werte seien aufgrund des KI-Hypes, dann die schlechten Wirtschaftsaussichten und dann auch Risiken auf den Immobilienmärkten aufgrund der Zinserhöhungen. Und dann wird auch noch in den Raum gestellt ein möglicher Energiepreisschock, der eben drohen könnte aufgrund der geopolitischen Spannungen, zum Beispiel in Israel. Weiter heißt es im Artikel:
Einstweilen werden diese Gefahren aber munter verdrängt. Ein weiter freundliches Umfeld und positiv aufgenommene Wirtschaftsnachrichten versetzten die US-Börsen zum Wochenschluss erneut in Rekordlaune. Sowohl die wichtigsten Technologieindizes als auch der marktbreite S&P 500 erreichten am Freitag weitere Bestmarken.
Halten wir also als Zwischenfazit fest, in diesen Artikeln schwingt sehr viel Skepsis mit. Einerseits wegen der kriselnden Wirtschaft hier in Deutschland und auch in Europa, den geopolitischen Problemen und auch der scheinbaren Euphorie an den Finanzmärkten aufgrund der Allzeithochs. Und da es schwingt so ein wenig die Sorge mit, dass hier die Kurse bald wieder zurückgehen sollten und so ein wenig auch der Ratschlag, der entweder explizit oder implizit gegeben wird, da vielleicht ein bisschen kürzer zu treten und vielleicht aus dem Markt zu gehen oder mit einem Investment zu warten. Und ja, aus meiner Sicht besteht hier aber kein Handlungsbedarf. Ich glaube, das Beste ist einfach, den Sparplan weiterlaufen zu lassen und die Asset Allocation auch nicht zu ändern, also jetzt zum Beispiel die Aktienquote nicht zu verringern. Und zwar aus 7 Gründen, die ich jetzt kurz nennen werde. Also der erste Punkt, der in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist, dass es nicht möglich ist, die Zukunft vorauszusagen. Die Zukunft ist immer ungewiss. Und es gibt hier auch keine klaren Formeln oder irgendwelche Indikatoren, die Crashes sicher ankündigen oder rückläufige Kurse. Es mag im Nachhinein dann immer plausibel erscheinen, dass der Crash gekommen ist, weil vielleicht ein bestimmter Volatilitätsindex zu dem Zeitpunkt zurückging oder weil es Zinserhöhungen gab oder weil die Angst oder die Euphorie gerade sehr groß ist an den Märkten. Aber man muss sich ja auch vergegenwärtigen, dass es da sehr viele kluge Köpfe gibt am Finanzmarkt, die jeden Tag nichts anders machen, als versuchen, die Kurse vorauszusehen. Und selbst die schaffen es ja dann nicht, wirklich besser zu sein als der breite Markt, wie Studien ja auch zeigen. Langfristig sind ja Fondsmanager immer wieder hinter ihrer Benchmark. Und ja, deshalb ist es da schon fast schon ein wenig anmaßend zu denken, dass man da selbst jetzt irgendwie klüger ist als solche Fondsmanager, die wirklich an den besten Unis ausgebildet sind und ein sehr tiefes Verständnis von den Finanzmärkten haben. Und zu glauben, dass man da mit wenigen Kennzahlen irgendwie auch schon die zukünftige Entwicklung des Marktes voraussehen kann. Also ja, das glaube ich ist eine große Anmaßung von Wissen und fast schon eine Art Hybris und so nicht möglich. Also wenn sowas gut geht, dann ist es eher durch Zufall gut gegangen und nicht wirklich durch Wissen oder Können. Und der zweite Punkt, den man sich dann vergegenwärtigen sollte, ist ja auch, dass negative Nachrichten schon längst eingepreist sind. Also es weiß ja inzwischen jeder, dass zum Beispiel die deutsche Wirtschaft kriselt oder dass die Zinsen erhöht wurden und dass da womöglich Kursrückgänge deswegen drohen. Und ja, die professionellen Fonds, Hedgefonds und so weiter, die haben sich ja schon längst entsprechend aufgestellt. Das heißt, diese ganzen negativen Entwicklungen sind auch schon eingepreist. Ich werde jetzt auch gleich noch zeigen, dass zum Beispiel der DAX gar nicht so hoch bewertet ist, auch wenn er derzeit auf einem Allzeithoch ist. Also diese ganzen negativen Entwicklungen sind schon in den Kursen drin und wer jetzt sozusagen dann noch Aktien verkauft, zum Beispiel DAX-Aktien, der setzt auf künftig noch negativere Entwicklungen als die, die dem Markt bereits bekannt sind. Also der setzt darauf, dass noch Nachrichten über Deutschland und deutsche Unternehmen bekannt werden, die noch negativer sind als die, die bislang schon bekannt sind. Und derzeit ist die Negativität ja auch einfach schon sehr hoch. Da ist schon viel Negatives eingepreist. Und deshalb ist es halt schon eine Wette und riskant, da irgendwie nochmal von einer noch schlechteren Entwicklung in Zukunft auszugehen. Gerade auch, weil sich Pessimismus an der Börse langfristig eher nicht auszahlt. Langfristig steigen eher die Kurse. Es kann natürlich mal sein, dass sich ein Land sehr schlecht entwickelt und die Kurse dann sehr stark zurückgehen in dem Land. Aber die Weltwirtschaft ist bislang eigentlich auch immer weiter gestiegen und deshalb ist Pessimismus an der Börse eher schlecht. Und zum Beispiel selbst bei den deutschen Aktien ist es ja nicht so, dass die nur ihre gesamten Erträge in Deutschland erzielen, sondern die erzielen ungefähr 20% der Erträge in Deutschland. Da habe ich mal Zahlen des Handelsblatts aus dem Jahr 2019 gesehen, laut denen eben 20% der Erträge der DAX-Unternehmen aus Deutschland stammen. Das heißt, selbst DAX-Aktien sind nicht unbedingt negativ betroffen, wenn sich die deutsche Wirtschaft schlecht entwickelt. Der dritte Punkt, den man sich dann auch vor Augen führen sollte, ist, dass Allzeithochs als Bewertungskennzahl nicht taugen. Also wenn ich herausfinden will, ob etwas eher hoch ist oder eher niedrig, dann muss ich das ja mit irgendetwas vergleichen. Ich kann ja nicht einfach nur das absolute Niveau nehmen von irgendwas, sondern ich muss das, was ich eben einschätzen will, mit irgendetwas anderem vergleichen. Das heißt, entscheidend ist ein relatives Vergleichsmaß und nicht das absolute Niveau. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, wie hoch die Schulden von einem Land sind, ob die hoch sind oder eher niedrig, dann bringt es mir ja nichts zu sagen, die Schulden sind auf einen neuen Rekordstand gestiegen. Das sagt mir nur nicht unbedingt, ob die Schulden jetzt relativ hoch sind oder eher niedrig, sondern ich muss die Verschuldung mit irgendetwas anderem vergleichen, zum Beispiel mit der Wirtschaftskraft des Landes oder mit den Steuereinnahmen. Wenn die Wirtschaftskraft eher höher ist, dann sind ja auch eher die Steuereinnahmen höher und dann ist die Verschuldung eigentlich eher geringer, weil dann natürlich auch die Belastung durch Zinsen sinkt für den Staatshaushalt und so weiter. Das heißt, selbst wenn die Schulden mal auf einen neuen Rekord steigen, muss das noch nicht unbedingt bedeuten, dass jetzt die Schulden relativ hoch sind, sondern die können auch sehr gering sein, wenn gleichzeitig die Wirtschaft sehr viel stärker wächst. Das heißt, man sieht, solche absoluten Größen sind nur sehr begrenzt aussagekräftig, sondern wichtiger sind eher solche relativen Vergleichsmaßen. Und wenn man sich da eben die Börse anguckt, dann müsste man eher auf sowas wie das Schiller-KGV gucken oder auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Also man muss dann die Höhe der Kurse ins Verhältnis zu den Höhen der Unternehmensgewinnen setzen oder zu dem Buchwert. Und wenn man sich da zum Beispiel dann den DAX anguckt, dann ist es so, dass der DAX eher unterdurchschnittlich derzeit bewertet ist. Das KGV liegt bei 14,1 und historisch war es aber bei ungefähr 15. Das heißt, der DAX ist gemäß dem KGV derzeit nicht hoch bewertet, sondern eher niedrig und diese Negativität ist da durchaus dann auch eingepreist. Ein weiteres wichtiges Argument ist auch, dass sich mit Market Timing relativ wenig gewinnen lässt. Also laut Studien kommt über 90% der Performance eines Portfolios im Zeitablauf aus der Asset Allocation. Das heißt, entscheidend dafür, wie viel Rendite ich einfahre und wie hoch auch die Kursschwankung meines Portfolios ist, ist, wie viel Prozent ich in Aktien investiere, wie viel in Immobilien, wie viel in Gold, wie viel Prozent in Anleihen, wie viel Prozent in Tagesgeld. Welche konkreten Titel ich dann auswähle, also in welche Aktie ich investiere oder wann ich eine Aktie kaufe oder verkaufe, also das Market Timing, das macht dann weniger als 10% aus der Performance. Ähnliches zeigt auch eine Analyse des Schwab Center for Financial Research, die ich sehr eindrücklich fand. Und zwar haben da die Finanzökonomen drei Anleger verglichen. Jeder der Anleger investiert an einem festen Tag im Jahr 2000 US-Dollar in ein S&P 500 Portfolio und zwar über 20 Jahre hinweg von 2003 bis 2022. Und die Finanzökonomen unterschieden dann zwischen drei Anlegern. Es gab einen Anleger mit Glück, der erwischte immer den niedrigsten Tagesschlusskurs im Jahr, also der kaufte immer zum günstigsten Tagesschlusskurs ein. Dann gab es einen Anleger mit Pech, der erwischte in jedem Jahr immer den höchsten Tagesschlusskurs, also das Allzeithoch. Der kaufte praktisch immer am teuersten ein. Und dann gab es einen passiver Buy-and-Hold-Anleger, der investierte direkt das gesamte Geld am 1. Januar und wartete dann auch nicht auf den höchsten oder den geringsten Kurs. Und das Ergebnis war dann nach 20 Jahren, dass der Anleger mit Glück vorne lag, der immer zum geringsten Kurs kaufte, aber er lag nicht sehr weit vorne. Also er hatte nach 20 Jahren nur 8,2% mehr Endvermögen als der Buy-and-Hold-Anleger. Und zwar hatte er 138.000 US-Dollar und der Buy-and-Hold-Anleger hatte 127.500 US-Dollar vor Steuern, Inflation und Anlagekosten. Das heißt, man sieht, Buy-and-Hold ist hier gegenüber Market-Timing nicht sehr stark im Rückstand über einen Zeitraum von 20 Jahren. Wenn man sich den Anleger mit Pech anguckt, dann war der hingegen dann nochmal mehr hinter dem Buy-and-Hold-Anleger, als der Buy-and-Hold-Anleger hinter dem Anleger mit Glück war. Der hatte nämlich dann nur noch 112.300 US-Dollar. Der Vermögensberater Gerd Kommer hat auch mal in einem Blogartikel untersucht, ob es sinnvoll ist, mit einem Markteinstieg zu warten, bis die Kurse um einen bestimmten Prozentsatz eingebrochen sind. Also um 5%, um 10% oder um bis zu 50%. Und er kam dann auch darauf, dass es sich nicht lohnt im Erwartungswert, weil eben langfristig dann die Kurse steigen und man da eher dann schlechter fährt, wenn man wartet, in den meisten Fällen. Das heißt, als Zwischenfazit lässt sich hier festhalten, time in the market beats timing the market. Also es ist immer besser, möglichst schnell reinzugehen und dann langfristig eben von den steigenden Kursen zu profitieren, da man eben auch Crashs nicht wirklich voraussagen kann. Ein weiteres Argument, das auch jetzt dagegen spricht, hier in diese Allzeithochs zu viel rein zu interpretieren, ist auch, dass Allzeithochs wirklich die Normalität schon fast sind an den Börsen und auch keine Seltenheit. Daher ist auch die Aussagekraft von Allzeithochs begrenzt. Langfristig wachsen ja, wie gesagt, die Wirtschaft und somit die Unternehmensgewinne und daher steigen dann auch die Indizes entsprechend an. Und deshalb ist es so, dass es immer wieder und auch sehr oft neue Kurshöchststände gibt. Das zeigt zum Beispiel eine Analyse des US-Vermögensverwalters Global Asset Management. Demnach gab es allein beim S&P 500 zwischen 1950 und Ende 2020 über 1100 Allzeithochs. Das waren umgerechnet 16 pro Jahr oder ein Allzeithoch alle 23 Tage. Auch beim MSCI World gab es sehr viele Allzeithochs in den 51 Jahren von 1970 bis 2020. Da gab es mindestens ein Allzeithoch in 133 von 615 Monaten. Also das heißt, es gab mindestens ein Allzeithoch in 22% aller Monate. Nach den Allzeithochs beim S&P 500 gab es auch meistens keinen Crash. Es war bloß bei 6,5% aller Allzeithochs so, dass die Kurse 12 Monate später mindestens 10% tiefer nominal waren. Und nach 3 Jahren war es so, dass nur noch bei 1,6% aller Allzeithochs die Kurse noch 10% tiefer waren. Und nach 10 Jahren war das dann niemals mehr der Fall. Ein weiteres Argument, das auch dagegen spricht, jetzt in diese Allzeithochs zu viel rein zu interpretieren, ist, dass nach einem Allzeithoch die Kurse sogar weiter steigen können, und zwar rascher als im Durchschnitt. Das hat auch der Gerd Kommer in einem Blogartikel herausgefunden. Kommer untersuchte in dem Blogartikel auch die langfristige Performance des S&P 500 seit dem Jahr 1926. Und demnach war es so, dass der S&P 500 nach Erreichen eines Allzeithochs besser rentierte als im langfristigen historischen Schnitt. Und zwar gilt es für die 12 Monate danach, nach Erreichen des Allzeithochs, für 24 Monate danach und sogar für 36 Monate danach, also für die 3 Jahre nach dem Erreichen eines Allzeithochs. Grund ist laut Komma entweder bloß Zufall, es könnte aber auch sein, dass es hier eine Art Momentum-Effekt gibt, also dass die Aktien, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind, auch dann noch weiter gut laufen eine Zeit lang. Fazit: Das Schielen auf Allzeithochs oder Pessimismus an Börsen ist ein Fehler. Wir können die Zukunft einfach nicht voraussagen. Solange wir langfristig investieren und breit diversifiziert sind, ist es wahrscheinlich, dass wir langfristig auch eine positive Rendite einfahren werden am Aktienmarkt, weil das historisch eben bislang immer so war. Deswegen ist es am besten, einfach eine feste Strategie beizubehalten. Das heißt, eine feste Vermögensaufteilung, zum Beispiel 60% Aktien, 30% Zinsanlagen und 10% Gold. Und diese Aufteilung dann auch beizubehalten und einfach nur regelmäßig in festen Abständen immer wieder Geld in das Portfolio einzusparen und auch in Krisen dann nichts zu verkaufen und Krisen einfach auszusitzen und weiter zu sparen. Das war's mit der heutigen Folge. Falls ihr Fragen habt oder Themenwünsche oder Kritik oder sonstige Anregungen, dann könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben an info@buyandhold-podcast.de. Ihr könnt mir auch euer Depot zusenden. Dann kann ich darüber auch in diesem Podcast sprechen. Ich habe bereits in Folge 30 über ein Depot eines Zuhörers gesprochen und es analysiert. Schaut auch gerne in die alten Podcast-Folgen rein. In Folge 4 spreche ich darüber, warum Geld auf dem Konto nicht sicher ist. In Folge 9 spreche ich darüber, warum finanzielle Repression droht, also längerfristig erhöhte Inflation und geringe Zinsen. Und in Folge 10 habe ich erklärt, wie man sich vor Inflation bzw. finanzieller Repression schützen kann. Und in Folge 24 habe ich erklärt, wie man sich als Anleger vor staatlicher Enteignung schützen kann, also einer Vermögenssteuer oder einer Vermögensabgabe. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald. Zum Schluss noch ein kurzer, aber wichtiger Hinweis. Dieser Podcast erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Er dient ausschließlich der Information und Unterhaltung. Der Host übernimmt keine Haftung für Anlageentscheidungen, die er aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trifft. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Mehr Informationen dazu findet ihr in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.